Das hier ist die erste offizielle Folge des Herzkampf-Podcasts, die Unermüdlichen. Und ich könnte mir keinen besseren Start vorstellen als mit Ines Eckstein. Ines ist Friseurmeisterin in Diepoldiswalde, einer Kleinstadt in Sachsen. Was sie aber wirklich auszeichnet, ist ihr unermüdliches Engagement für Geflüchtete, für die Ukraine und vor allem für eine offene, demokratische Gesellschaft. Ich habe Ines vor ein paar Jahren für das ursprüngliche Herzkampf-Fotoprojekt fotografiert. Damals war mir schon klar, diese Frau hat so viel Mut, Herz und Haltung, sie gehört ganz fest in dieses Projekt. Heute spreche ich mit ihr über ihren Weg, ihre Ukraine-Hilfstransporte, über Anfeindung in ihrer Stadt und darüber, warum sie trotzdem nie aufhört, sich einzusetzen. Eine Folge über Zivilcourage, über Rückgrat und über das, was wirklich zählt. Ich wünsche euch viel Freude, aber vor allem viel Nachdenklichkeit mit dieser ersten Folge. Viel Spaß! Und los geht's. Hallo Ines, wie geht's dir?
Ja, eigentlich ganz gut. Natürlich ist es eine umtriebige Zeit, wo man doch immer aktiv ist und immer über die Dinge nachdenkt und sich doch fragt, dass man einiges falsch gesehen hat die letzten Jahre oder zu locker gesehen hat.
Ja.
Aber ansonsten gut, ja.
Okay, das freut mich. Ich freue mich sehr, dass du meine Gästin heute bist. Und wir haben uns ja schon vor ein paar Jahren schon mal getroffen. Da war ich aber in Diepoldiswalde. Heute bist du nach Leipzig gekommen. Wie war denn deine erste Begegnung mit dem Herzkampfprojekt?
Überraschend, muss ich sagen. Sehr überraschend. Ich kannte das ja gar nicht und habe mich dann erst mal darüber informiert und mal gegoogelt und dann gedacht, oh, das ist ja so eine elitäre Sache. Nee, dann gehörst du überhaupt gar nicht dazu und hat erst mal gesagt, um Gottes Willen. Ja. Und ja, bin aber dann trotzdem stolz, dass du mich angesprochen hast und dass ich da mit dabei sein darf und freue mich darüber.
Ich muss in der Rückschau sagen, dass mich deine Geschichte oder deine Umtriebigkeit auch in Diepoldiswalde sehr, sehr fasziniert hat und inspiriert hat. Deswegen bist du eigentlich genau die Person, die in das Projekt reingehört und auch jetzt mit einer Podcast-Aufnahme, dass wir damit starten. Das finde ich sehr, sehr schön und auch, dass du jetzt hierher gekommen bist. In dem damaligen Herzkampf-Interview hast du gesagt, als Kampf betrachte ich mein Engagement nicht. Es ist das, was ich fühle und im Herzen trage. Kannst du mir oder uns darüber mehr erzählen, was dieser Satz für dich bedeutet?
Dieser Satz ist ja jetzt ein paar Jahre her.
Mhm.
Der ist immer noch, ich würde ihn jetzt ein bisschen anders formulieren. Was natürlich das soziale Engagement betrifft, ist das nach wie vor. Das ist einfach für mich selbstverständlich, dass man jemanden hilft, der irgendwo gerade Hilfe benötigt, egal in welcher Situation, ob man ein Formular ausfüllen muss oder ob man im Krieg ist oder keine Ahnung. Das ist eigentlich normal und ich denke, dass das ja vielen Menschen so geht. Was das Schützen der Demokratie betrifft, habe ich damals nicht so als Kampf betrachtet. Und ich habe auch damals die Demokratie nicht ganz so gefährdet gesehen wie jetzt. Mittlerweile würde ich sagen, ja, es ist ein Kampf und es ist vor allen Dingen eine Verteidigung unserer Demokratie geworden.
Ja. Du bist ja Friseurmeisterin und hast deinen eigenen Salon in Diepoldiswalde. Wie ist dein Weg dorthin verlaufen und wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ich irgendwann sagte meine Mutter, ja, warum wirst du nicht Friseur? Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann werde ich halt Friseur. Und war jetzt nicht der große Traum, aber es war schon was Besonderes und ich denke, dass ich das ganz gut kann.
Was hat der Beruf mit dir gemacht? Also was schätzt du an dem Beruf und was findest du nicht so cool an dem Beruf?
Was schätze ich? Also man ist halt immer mit sehr vielen Menschen zusammen, man erfährt sehr viele Dinge, positive, negative, man erfährt die Lebenswege der Menschen, die Sichtweisen, unterschiedliche soziale Schichten lernt man kennen. Ja, das Handwerkliche natürlich, es ist sehr vielseitig, also man ist eigentlich Chemiker, man ist Künstler, man ist auch Psychologe, es wird sehr viel besprochen. Man ist ja immer so halb anonym, also man erfährt alle Probleme, ist aber nicht sofort wieder vor Ort dann, sondern erst in 4, 6 Wochen, sodass man dann wieder das Ergebnis besprechen kann.
Bei deinem Interview für das Herzkampfprojekt hast du gesagt, dass es für dich 2014 und 2015 ein sehr prägendes Ereignis für dich war, als viele Schutzsuchende einfach nach Deutschland kamen. Was hat das in dein Engagement geändert oder war das so der Startschuss für deinen Aktivismus?
Ich glaube, dort habe ich richtig begonnen mit diesem sozialen Engagement. Also das ist einfach so, also es war eigentlich auch wieder selbstverständlich. Die Menschen kommen her und es war klar, dass es sehr viele ehrenamtliche Helfer geben muss, dass das sonst einfach nicht handelbar ist. Und ja, das ist natürlich die Poldeswalde doch ein ganzes Stück weg von der großen Stadt und dort sind natürlich dann später erstmal wirklich Schutzsuchende gekommen, sodass wir doch ein ganzes Stück weit erst das Ganze beobachten konnten, was jetzt überhaupt in Deutschland passiert. Und sind dann auf die Menschen zugegangen und haben gesagt, jetzt kommt, wir nehmen euch an die Hand.
Ja.
Ich hatte dann auch ganz schnell einen jungen Mann bei mir im Geschäft, der Friseur war und bei mir dann gearbeitet hat, die Sprache gelernt hat. Und wir haben dann Wohnung gesucht und eben alles, was so dazugehört. Er hat dann auch in die Poldeswalde Fußball gespielt und hat dort Kontakte hergestellt. Und dort habe ich dann aber auch gemerkt, dass das doch eine große Zahl Menschen bei uns gibt, die das überhaupt abgelehnt haben. Die das auch gar nicht versucht haben, in Kontakt zu kommen, sondern die es einfach nur abgelehnt haben. Die, keine Ahnung, Angst hatten, dass ihnen das weggenommen wird. Die Angst vor was Neuem hatten oder, weiß nicht, also wo einfach eine riesen Ablehnung da war. Und wo dann plötzlich auch unser Marktplatz gefüllt war mit Gegendemonstranten, wo es eigentlich noch gar keinen Grund gab dafür. Es ist nichts vorgefallen. Es war keine Gewalttat oder irgendwas in unserer Stadt, wo man gesagt hätte, jetzt ist was vorgefallen, wo man dagegen sein muss. Nein, es gab nichts, aber die Menschen waren da und waren dagegen. Und das,
also die Ablehnung von
der Ablehnung von der Gesellschaft.
Von einem Fremden, was man nicht kennt. Ist diese Person noch in die Poldeswalde, die bei dir im Salon gearbeitet hat?
Nein, sie ist leider nicht mehr da. Es waren sehr schöne Jahre, also als wir das kennengelernt haben. Und er war 3 Jahre bei mir, glaube ich, und ist allerdings dann nach Bochum gegangen, weil ganz einfach niemand von den Schutzsuchenden jetzt in der Poldeswalde bleiben wollte, weil alle einfach weggegangen sind. Und er war irgendwo dann doch ziemlich allein. Und man kann das nicht so ganz ersetzen, weil irgendwo wird dann doch die Kultur ein bisschen gelebt. Ne? Sie haben dann ihre eigenen Feiertage und so weiter, was ja auch normal ist. Also ich glaube, dass es auch in München eine Community gibt von Sachsen oder irgend sowas. Ne? Und das hat er einfach dann nicht mehr gehabt bei uns. Das hat ihm einfach sehr gefehlt. Er hat auch lange mit sich gekämpft, wegzugehen. Er war wirklich dann auch bei uns in der Familie integriert, auch bei meinen Eltern und so weiter und so fort und bei meinen Mitarbeitern. Und wir waren so ein bisschen Familienersatz, aber man kann es nicht ganz so wiedergeben. Und er ist dann nach Bochum gegangen zu seinem Onkel. Das ist sehr schade, aber
klar,
ist auch verständlich.
Logisch, wenn er dort Familie hat, dann kann man dort auch, gerade was du meintest, mit den Feiertagen ja persönlich zusammen begehen. Und wenn du halt in die Poldeswalde dann mehr oder weniger alleine bist, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch sehr verlassen.
So. Ja,
genau. Dann ist es halt auch verständlich. Und trotzdem ist es natürlich, bist du ja dadurch ein positives Beispiel, wie Integration auch gelingen kann, indem du halt die Leute mit einbeziehst, indem du halt sagst, ey, komm, du kannst bei mir im Salon arbeiten. Das ist der Fußballverein. Aber schade, dass er dann in dem Ort bei dir keinen weiteren Anker gefunden hat, wo er dann mehr sich zu Hause fühlen konnte. Das ist eigentlich traurig. Ne? Gerade weil diese Menschen ja wahrscheinlich, die Poldeswalde ist leer, hast du mir im Vorgespräch gerade erzählt, Menschen ja gebraucht werden, um eine aktive Stadtgesellschaft zu bilden. Ja. Das ist sehr schade. Dein aktuelles Engagement trifft ja mehr oder weniger die Ukraine. Kannst du ein wenig darüber erzählen?
Ja, also wir bereiten jetzt gerade den 10. Transport vor, den wir in die Ukraine bringen wollen.
Seit 2022?
Seit 2022, seit der Krieg ausgebrochen ist. Dort haben wir gleich zu Beginn angefangen zu unterstützen, Spenden zu sammeln. Das hat sich eigentlich von selber so ergeben. Ich habe ja früher schon Rumänienhilfe organisiert. Wir haben da Weihnachtsgeschenke runtergebracht und noch andere Geschichten. Ich habe auch schon Obdachlosen die Haare geschnitten, auch in der Suppenküche in Dresden. Also da hatte ich schon eine Organisation so ein bisschen um mich rum, also mehr so eine Privatinitiative um mich rum, zusammengesammelt von Menschen, die mich immer unterstützt haben. Und als der Krieg ausgebrochen ist, kam wirklich dann diese ganze Gruppe auf mich zu und sagte, Ines, wir müssen was tun. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und wir hatten dann ganz schnell Spenden gesammelt, die standen bei mir im Geschäft. Und das sollte dann eigentlich jemand in die Ukraine oder bis an die Grenze bringen. Und derjenige ist einfach nicht gekommen und die ganzen Sachen standen da. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, lass uns selber fahren.
Ja.
Und dann hat er mich völlig angeschaut, entsetzt und hat gar nicht geantwortet. Dann habe ich gesagt, da fahre ich eben alleine. Und dann meinte er, ja, lass mich erstmal meinen Kaffee austrinken, dann können wir los. Also er kennt mich halt. Ja, und dann war das Problem noch, wo bekommen wir ein Auto her, aber dann haben wir da auch mit jemandem dann immer, wenn wir gefahren sind, die Autos getauscht und hatten dann immer einen Bus und haben den vollgeladen und sind dann losgefahren. Und das ist sehr aufwendig, das zu betreiben und jedes Mal sage ich, das ist die letzte Tour und jedes Mal, wenn ich dort bin und die Menschen sehe, dann weiß ich, dass ich wieder fahre.
Okay, und gibt es da was, was dir direkt im Kopf geblieben ist? Also du meintest auch in einem Telefonat zu mir, dass die Leute dort teilweise jetzt mittlerweile vergessen werden. Glaubst du, man kann noch dagegen wirken, um mehr Solidarität mit der Ukraine zu bewirken? Und glaubst du, dass man vielleicht auch dort mehr die Schicksale erzählen müsste, um halt dieses Engagement für die Ukraine zu bekommen?
Ja, ich glaube, dass es normal geworden ist, dass dort Krieg ist. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, ist sind einfach nur noch genervt davon, genervt von dem, was von Putin kommt, was von Trump kommt, was überhaupt passiert. Eigentlich will jeder nur Abstand haben und gar nichts mehr hören davon. Aber wenn ich zurückkomme und dann so voller Emotionen bin und davon erzähle, dann horchen die Leute schon auf. Und ich glaube auch, dass mir das so leicht fällt, weil ich selber hinfahre, weil ich die Sachen wirklich den Menschen selbst übergebe, die dort die Hilfe benötigen, weil ich die Schicksale dort kenne, weil ich die mit den Leuten mich unterhalte und immer wieder Sachen erfahre, wo ich sage, das habe ich so überhaupt nicht mitbekommen, dass sowas passiert. Die Hilfe ist zurückgegangen, aber wenn man auf die Menschen zugeht und sie anspricht und sagt, ich fahre da selber hin und ich kann dich da auch mitnehmen, du bekommst Fotos und so weiter, dann ist die Hilfe da. Ich glaube, dass das auch nicht mehr ganz so über diese ganz großen Organisationen läuft, sondern wirklich sehr viel über Privatinitiativen und dass dort einfach das Vertrauen da ist, dass es wirklich da ankommt, wo es hin soll.
Kannst du mir ein Beispiel nennen, was dich sehr beeindruckt hat, im positiven wie negativen Sinne, was du dort erfahren hast?
Ganz viele.
Ja, dann fang an.
Also, wir waren in einem Flüchtlingsheim, in einem Waisenhaus. Ukraine ist zum Beispiel das Land in Europa mit den meisten Waisenhäusern. Das wusste ich auch vorher nicht. Und dort sind jetzt auch noch Flüchtlinge aus Donetsk und Luhansk untergebracht. Und wir haben dort Lebensmittel hingebracht und Spielsachen, also für Weihnachten warme Sachen für die Kinder und so weiter. Und die Chefin dort sagte, sie bekommt halt von staatlicher Seite pro Person 60 Gramm Nudeln. Mehr bekommt sie nicht. Einfach das ganze Geld geht in den Krieg.
Ja.
Sie ist auf Spenden angewiesen, damit sie die Leute überhaupt durchbringt. Wir sind weiter unten gewesen in Odessa jetzt. Dort habe ich mich mit einer jungen Frau unterhalten, die dort unten die Hilfe organisiert, also der wir dann auch die Spenden übergeben haben und mit der wir gemeinsam dann in diese Familien, die ganz nötig diese Hilfe brauchen und auch zu älteren Leuten und in Tierheime und so weiter gefahren sind. Und die hat erzählt, dass sie aus Donetsk stammt und dass ihre Familie noch in Donetsk ist, ihre Eltern und ihr Bruder. Und da habe ich gesagt, ja, wieso kommt die denn nicht her? Und dann sagte sie mir, ihr Bruder kann das Haus nicht verlassen. Ihr Bruder hat seit 3 Jahren das Haus nicht verlassen. Mhm. Einfach aus dem Grund, wenn die Russen, die dieses Gebiet schon okkupiert haben, den sehen, wird er eingefangen und muss gegen seine eigenen Leute kämpfen. Kämpft er nicht gegen seine eigenen Leute, wird er erschossen.
Mhm.
So, und die Eltern lassen ihren Sohn natürlich dort nicht alleine.
Genau.
Also es gibt dort kein Entkommen. Und dann, ich stand erst mal da und habe diese junge Frau angeschaut und wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Da fehlen einem dann einfach die Worte.
Ja.
Das ist, ja, und genauso ist es, wenn man die Männer sieht. Also wir haben in Polen an einem Rastplatz angehalten. Das war auch ein prägendes Erlebnis für mich. Und da waren 2 Busse mit Soldaten, die gerade in Polen oder ausgebildet wurden und dort eben auch Rast gemacht haben. Und die Männer waren alle 40 plus. Und die Gesichter waren leer. Also normalerweise haben wir immer sofort Kontakt, wenn die sehen den Hilfstransport und freuen sich und kommen auf uns zu und sprechen mit uns. Und die Männer waren einfach so leer, die Gesichter waren so deprimiert. Also das, ich vergesse die Gesichter auch nicht. Und ich habe mich dann später mit meiner Nadja unterhalten, das ist meine Freundin in Kiew, die wird wieder viele Sachen für mich organisiert, was diese ganzen Formulare betrifft. Und sie sagte, ja, Ines, stell dir doch vor, das sind Männer, die haben alle Familien, die haben alle einen Hof, die wollen ihre Felder bestellen oder die wollen bei ihren Kindern sein und die stehen in den Schützengräben. Ich habe mittlerweile auch die Schützengräben gesehen, ich war bis dort dran und die stehen dort drin und die Sachen sind nass und die werden nicht mal trocken und im Sommer brennt die Sonne und die sind schmutzig und die können sich nicht mal waschen und ich habe dann auch schon Handwärmer mitgeschickt für den Winter, dass die mal die Hände in die Taschen stecken können und die wissen nicht, was passiert. Die wissen, wenn sie an die Front geschickt werden und sie kommen zurück, dann fehlt irgendein Gliedmaßen oder sie sind total traumatisiert. Und das ist, wenn man sich das einfach mal vorstellt, ganz kurz die Augen schließt und vorstellt, dass man selber davon betroffen ist, dass einen das selber betrifft, dann braucht man die Fragen, warum man wieder hinfährt und wieder Hilfe leistet.
Wie läuft so ein Transport ab? Also kannst du mir kurz die Station nennen? Also sammelst du die Spenden, sammeln andere Menschen die Spenden? Wie weit ist da dein Salon noch involviert? Wie so eine typische Fahrt in die Ukraine?
Ja, das ist mittlerweile ziemlich groß geworden. Also größer, als ich je gedacht habe. Es sind natürlich viele Freunde, viele von meinen Kunden, viele Freunde, Bekannte involviert. Mittlerweile habe ich Kontakt zu den Reveries Charity, das sind eigentlich Frauen, die sich treffen, um Strickmuster auszutauschen und zu stricken. Und die haben dann irgendwann mal Socken für mich gestrickt. Und mittlerweile habe ich dort ein eigenes Projekt und das ist bundesweit. Und wenn ich sage, ich fahre in die Ukraine, ich brauche Hygieneartikel oder Lebensmittel und so weiter, dann kriege ich Pakete aus ganz Deutschland geschickt. Also auch gleich mal von DM oder von Rossmann oder von sonst wo. Diese Frauen sind eine Macht. Diese Frauen versetzen keine Berge, sondern die kompletten Karpaten. Das ist unglaublich, was diese Frauen bewirken. Das muss ich so sagen. Das bin ich jedes Mal wieder überrascht. Die Pakete kommen alle zu mir ins Geschäft. Ich sammle die Sachen. Und ich muss natürlich jedes Paket aufmachen. Ich muss das dann wieder neu verpacken, weil das geht dann wird eine Deklaration erstellt, so und so viel Lebensmittel, ja, so und so viel Hygieneartikel, so und so viel Kilo. Wir müssen sehen, was können wir in das Auto reinpacken. Meistens so eine Tonne, eine reichliche Tonne. Meistens sind sie hoffnungslos überladen, weil wir alles mitnehmen wollen. Klar. Mittlerweile habe ich auch zwei Leute, die mich mit Tiernahrung ausstatten, wo ich zwischen 300 und 800 Kilo Tiernahrung jedes Mal mitnehme. Das sind dann die Tiere, die zurückgelassen wurden, die freigelassen wurden, ja, um die die Soldaten sich jetzt an der Front kümmern. Das ist in Kiew, gibt es sowas Ähnliches wie in Dresden, einen großen Garten. Da ist ein Stück abgeteilt und dort sind die Tiere untergebracht, die damals, als dieser Damm gebrochen ist, die dort gerettet wurden, die sind dort untergebracht. Und da gibt es auch wieder Privatleute, die sich dort darum kümmern. Ja. Dort haben wir Tiernahrung hingebracht. Und eigentlich reicht es nie, muss ich sagen. Also schon auf dem Weg dahin haben wir mindestens 3 Säcke verfüttert, weil wir die Hunde treffen. Ja, ja. Und dann wird eine Deklaration erstellt. Also dann, das liste ich alles auf. 4-sprachig, in Deutsch, in Ukrainisch, in Polnisch, in Englisch, sodass ich an der Grenze einfach alles nur hinlege und jeder kann es lesen. Die Sachen gehen zu meiner Freundin Nadja nach Kiew. Also es war ein Glücksfall, die zu kennenzulernen und wir sind mittlerweile wirklich sehr, sehr eng befreundet. Und sie erstellt die Deklaration, dann werden die Passnummer angegeben, das Auto. Und man muss auch wirklich mit dem Auto dann fahren und den Fahrer angeben. Und der muss an der Grenze auch wirklich am Steuer sitzen. Das wird überprüft. Wir haben mal kurzfristig ein Auto geändert. Dann haben wir 2 Stunden an der Grenze gestanden, weil das in der Deklaration anders stand. Auf ukrainischer Seite wird das ins Netz gegeben. Und dort waren wir im System. Dort sind wir im System und egal an welchem Grenzübergang wir rüberfahren, wird das aufgerufen, wird kontrolliert. Es wird auch mal die Ladung kontrolliert. Wir mussten zum Glück noch nicht alles auspacken. Also mal eine Kiste aufmachen, ja klar. Aber da achte ich auch sehr drauf, dass alles in Ordnung ist. Ja, und dann je nachdem von 15 Minuten bis 3-4 Stunden ist man über der Grenze.
Und wie lange bleibst du dann dort vor Ort? Ist es wirklich nur hinfahren, abladen und wieder zurückfahren? Oder bleibst du dann auch Stunden, Tage? Wie sieht das dann dort vor Ort aus?
Das ist auch ganz unterschiedlich, wo wir hinfahren. Also wenn wir nach Turka fahren, in dieses Flüchtlingsheim, dann haben wir es in 30 Stunden geschafft, hinzufahren, abzuladen und wieder zurückzufahren. Das war
Heftig, heftig.
sehr heftig. Also selbst die Jungs, die haben dann gesagt, das machen wir nicht nochmal. Da sind wir mit drei Autos gefahren. Wir wollten mit einem Auto fahren, am Ende hatten wir drei Autos voll. Wenn wir natürlich nach Odessa fahren, sind 2000 Kilometer, dort sind wir ein paar Tage länger geblieben. Und ich möchte gerne auch die Menschen kennenlernen, denen ich das gebe. Ich möchte die Hilfsorganisationen kennenlernen, denen ich das übergebe. Ich möchte selber mit den Menschen sprechen. Ich bin in eine Familie reingegangen, also in so einen Familienverbund, wo eben wie so eine Wohngruppe, so 10 Kinder waren, und habe dort die Sachen abgegeben. Ich gehe selber in die Tierheime, ich bin selber in den Schulen. Ich möchte die Menschen kennenlernen dort. Und das ist mir ganz wichtig, und dass ich dann auch den Leuten, die mir im Prinzip diese Spenden zur Verfügung stellen, die ihr Geld zur Verfügung stellen, dann auch berichten kann, wo diese Sachen hingekommen sind. Die sind also nicht irgendwo im Lager verschwunden, wo niemand weiß, wo es abbleibt, sondern ich bringe sie selber dahin. Natürlich, wenn ich jetzt das nächste Mal rüberfahre, kann es sein, ich fahre nur bis kurz hinter die Grenze und gebe es in der Spedition auf, aber dann weiß ich, da wo es hinkommt, ist es in Sicherheit.
Ja.
Dort kommt es auch wirklich an und es verschwindet nicht irgendwo. Das ist mir ganz wichtig. Und ja, es ist so, wir kommen immer ein Stückchen näher an die Grenze ran, aber bis ganz an die Front, das muss ich gestehen, das mache ich nicht.
Das
Das ist mir dann doch ein bisschen zu
ist auch
gefährlich.
aus, ist
Aber
verständlich.
wir kennen dort dann mittlerweile auch die Volontäre, die Soldaten, die unsere Sachen mitnehmen.
Okay.
Und die schicken uns dann auch wirklich Bilder von der Front, wo die Soldaten da sitzen mit unserer Kiste, die ich gepackt habe und die dann an der Front steht und dort im Prinzip ausgepackt wird, wo die Soldaten eben ihre Sachen drin haben, wo das für die Tiere drin ist.
Und wenn du solche Fotos geschickt bekommst, was ist dann dein inneres Gefühl? Also du siehst das Foto und dann freust du dich, ja, es hat jetzt was bewirkt, oder ist es so, okay, sehr schön, es ist wirklich an einem richtigen Ort jetzt angekommen?
Ja, ich bin natürlich immer froh, dass es wirklich da ankommt.
Ja.
Ja, das sind dann immer viele Emotionen, die dann wieder hochkochen in dem Moment, wo man da war. Und ich bin jedes Mal wieder neu fasziniert. Und das ist mir in Kiew ganz doll bewusst geworden. Dort war ich bei Nadja und bei wieder einer Freundin von Nadja und bei ihrer Babuschka. Und das war eine ganz herzliche Begegnung, die ich dort hatte. Und das ist so, ich bin in Dippoldiswalde und ich mache das alles bei mir in der Garage oder bei mir zu Hause im Wohnzimmer, je nachdem. Lebensmittel kommen zu mir ins Wohnzimmer und in die Küche und dann ist alles okkupiert. Und das kommt aus ganz Deutschland. Das sind alles Menschen, die sich eigentlich nicht kennen. Ich habe mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe mit ungefähr 100 Leuten, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen. Also die wenigsten kennen sich. Und die sind alle in der Gruppe und dort sprechen wir uns ab, wer was besorgt und so weiter. Und diese ganzen Pakete kommen zu mir. Wie gesagt, mach alles, packe alles aus, packe alles wieder neu zusammen. Hab zwei Fahrer jetzt mittlerweile, mit denen ich da immer runterfahre. Also wir sind sechs Fahrer, mit drei Autos sechs Fahrer. In jedem Auto sind immer zwei Fahrer, weil wir durchfahren und immer bloß einer schläft, einer fährt. Und dann bringen wir das dahin und dann haben wir das in Kiew ausgepackt und haben das dort wieder in einem Schuppen alles eingelagert. Und dann waren dort im Prinzip so eine junge Frau und dort hatte ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen. Und ich habe das dann gesehen, sie haben das dort wieder alles komplett auseinandergenommen, weil diese junge Frau jeden Sonntag an die Front fährt und hat es zusammengepackt. Das geht nach Charkiw, das geht nach Cherson und so weiter. Und ich habe dann auch die Fotos bekommen. Und das hat mich so geflasht. Das sind Leute, die sich nicht kennen. Dort ist keine staatliche Unterstützung dabei oder kein Verein oder sonst irgendwas. Das sind einfach nur Leute, die sagen, wir müssen hier was machen. Und nein, wir können den Krieg nicht beenden, aber wir können die Leute unterstützen, die dort sind. Wir können nicht nur materielle Dinge bringen, sondern wir bringen auch Hoffnung. Wir bringen Zuversicht. Wir bringen einfach, wir sind bei euch. Und das ist auch das, was immer wieder rüberkommt, dass sie uns in den Arm nehmen und sagen, solange es Leute wie euch gibt, dann wissen wir, wir machen weiter. Und wenn wir keine Waffen mehr kriegen, nehmen wir die Mistgabel und rennen denen entgegen. Und ich weiß, die Ukrainer geben nicht auf, die geben ihr Land nicht auf.
Und du hast sozusagen dadurch ja wie eine Art Netzwerk mit dieser WhatsApp-Gruppe ja gegründet bzw. erstellt, was ja natürlich super interessant ist, dass es halt wirklich kein Verein oder nichts anderes, keine andere Struktur dahinter steckt. Die Struktur ist ja eigentlich dann diese WhatsApp-Gruppe. Hast du noch andere Menschen, die dich unterstützen oder helfen zu finanzieren? Gibt es Spender, Unterstützer, die du namentlich noch erwähnen möchtest?
Ja, mittlerweile gibt es da doch eine ganze Menge. Also ich habe das nie erwartet, dass das so groß wird. Es geht in den Social Media, da gibt es zum Beispiel in Wolfsburg eine Kaffeerösterei, Olivier Café, die immer einen Spendenaufruf für uns erstellen, wo dann auch wirklich immer mal Spenden kommen und der immer extra Kaffee für uns spendiert, für die Soldaten an der Grenze. Und dann ist noch was ganz Wunderbares passiert. Es gibt in Bayern einen Verein, Athletes for Ukraine, und den hat der ehemalige Biathlet und Olympiasieger Jens Steinigen gegründet. Okay. Und der stammt eigentlich aus Sachsen. Mhm. Und es gab mal eine Zeit, wo ich dann ein bisschen angefeindet wurde, und da ist er auf mich aufmerksam geworden und hat mich einfach angesprochen und hat gesagt, Ines, es ist ja total toll, was du machst, und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich und wir sind für dich da. Und das ist ein ganz toller Verein. Und Sport ist, Sport verbindet. Ohne Worte, das ist ein friedliches Kräftemessen. Und gerade der olympische Gedanke ist da. Und das ist was, was mich sehr fasziniert. Und es sind ganz tolle Leute in dem Verein. Es sind auch ukrainische Sportler, zum Beispiel die Julia Jelestratova, die sechsfache Weltmeisterin im Triathlon, ist mit dabei. Die durfte ich auch schon kennenlernen. Und noch andere Biathleten und Rennschlittensportler und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine große Gemeinschaft. Und dort habe ich mit meiner Privatinitiative eine Heimat gefunden. Also ich kann dort auch die Strukturen nutzen, was Geldspenden betrifft, okay, und so weiter. Also ich kriege dort eine ganz, ganz große Unterstützung. Und ich sage immer, ich bin die sächsische Außenstelle von dem bayerischen Verein.
Okay. Das klingt gut, und es ist wichtig, dass du auch da auch Support einfach bekommst von unterschiedlichen Stellen. Du meintest gerade, dass du immer mal angefeindet wirst. Du und dein Mann positionieren sich ja sehr offen gegen Rechtsextremismus und für eine weltoffene Gesellschaft. In einer kleinen Stadt wie Diepoldiswalde, die mitten in Sachsen liegt, ist es natürlich nicht immer einfach. Welchen Widerständen begegnest du dort und wie gehst du damit um?
Also mittlerweile habe ich ein dickes Fell. Ich glaube, jeder Eisbär wäre neidisch auf mein Fell. Okay. Aber das war nicht immer so. Also angefangen hat es schon 2015 ungefähr, als ich da mit diesem Friseur bei mir im Geschäft angefangen habe. Und der ganze Marktplatz voll stand voll Leute und die haben dann geschrien, Eckstein raus. Also das ist schon, das war für mich auch völlig neu. Ich habe dort seit Jahren mein Geschäft und werde dort angefeindet, nur weil ich jemanden anders unterstütze. War neu für mich. Ich habe dann wirklich erstmal geschluckt und ist aber dann so ein bisschen, war das dann normal, also dass der bei mir ist, und das hat sich schon ein bisschen vertan. Und es war aber jetzt nochmal ganz heftig. Wie gesagt, wir sind dann auch sehr offen mit unserer Meinung, was Demokratie betrifft. Wir verteidigen die Demokratie. Ich finde, dass das sehr, sehr wertvoll ist, was wir haben, und uns sollte bewusst sein, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ja, es ist jetzt ein Kampf, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, es ist jetzt ein Kampf, das zu verteidigen. Und da sind wir sehr laut, auch sehr, sehr laut in den Social Media oder wenn ich angesprochen werde. Hm. Wenn ich mit meiner Meinung, die sage ich dann auch. Und dann gab es schon Sachen, wo dann mein Geschäft besprüht wurde oder wo jemand direkt Aufkleber hergestellt mit Fuck Eckstein. Also für einen Moment war ich echt geflasht und dachte, was ist das jetzt?
Das war, glaube ich, auch um die Zeit, wo wir uns das mal getroffen haben. Das war so.
Das war ein bisschen später.
Aber genau. Um diese Zeit rum war das irgendwie. Und das habe ich auch sehr wahrgenommen. Es gab ja auch einen Spiegel-TV-Bericht über Diepoldiswalde teilweise. Und da wart ihr auch präsent mit vor Ort. Auch in diesem Spiegel-TV-Bericht waren sehr viele junge Leute auch vor deinem Salon zu sehen.
Ja.
Wie kriegt man, also hast du eine Idee, wie man diese Jugend wieder eingefangen bekommt? Oder sind die Strukturen so fest, dass du schon fast aufgegeben hast, solche Leute irgendwie noch von demokratischen Werten zu überzeugen?
Ja, also aufgeben werde ich nicht. Also
Sehr, ja, ich meine halt, wie erreicht man diese Leute noch? Also wie kommt man dazu, dass man sagt, ey, denk mal drüber nach, was du hier für ausländerfeindliche Geschichten erzählst und auch in der Spiegel-TV-Kamera sagst. Das hat mich nochmal schockiert. Hast du da eine Idee, wie man den Leuten begegnen kann? Damit man zumindest ein gemeinschaftliches Miteinander in einem Ort wie Diepoldiswalde wiederherstellen könnte.
Ist schwierig. Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, wo dieses Weltbild herkommt. Ich verstehe nicht, woher die jungen Leute diesen Hass nehmen. Diese Mutlosigkeit. Dieses eigentlich ja in der Geschichte zurückgehen und nicht vorangehen. Mir hat jetzt jemand erklärt, das kommt auch ganz viel aus diesen aus den Social Media, wo diese Spiele da, wenn diese Spiele gespielt werden, dann kommt zwischendurch Werbung und es kommt immer wieder Werbung von rechtsextremen Parteien. Und diese Werbung ist sehr geschickt gestaltet, wo selbst dann Leute, die doch ein Handicap haben, drauf anspringen und sich dort in der Richtung eben äußern, wo ich sage, ja Leute, ihr seid die Ersten, die irgendwo weggesperrt werden. Und trotzdem fallen sie in diese Schleife mit rein. Und das ist für mich unverständlich. Ich denke, bei den jungen Leuten ist es auch ganz viel, man will dazugehören, man will obercool sein, man weiß es besser. Sicherlich hat man immer als junger Mensch so ein bisschen Protest gegenüber den Älteren, aber das ist eine Sache, ich glaube, dieses Dazugehören. Und wenn einmal so eine starke, große Community da ist und die laut ist und die bösartig ist, also diese Angstmacherei, ne, dann ist es, wenn dann einer in der Klasse ist oder so, der eine andere Meinung hat, dann ist da auch ein ganzes Stück weit Angst dabei. Und das ist über viele Jahre gewachsen. Und das ist, glaube ich, nicht erkannt worden und es ist nicht rechtzeitig gegengesteuert worden.
Aber wie könnte man dagegen steuern? Also das ist für mich immer so, für mich in meinem Alltag auch die Frage, wie steuert man gerade in so einer Dorfgemeinschaft dagegen? Weil die Poldeswalde hat 50% AfD-Wähler. Wie passiert das dann, dass man sagt, okay, wir ändern jetzt hier mal irgendwie die Anschauung oder wir öffnen mal unser Weltbild, weil man kann ja mit den Leuten kaum noch reden. Das ist nur eine verfestigte Denkweise, die man ja kaum knacken kann. Weil ich finde halt, also gerade was den jungen Leuten betrifft, ich glaube, da hat wirklich viel mit zum Beispiel TikTok, Social Media da zu tun. Hat das jetzt auch bei der Bundestagswahl gesehen. Die Linkspartei hat sehr stark auf TikTok gesetzt und ich glaube, das ist auch ein Teil ihres Erfolges, dass sie dort drauf gesetzt haben, gerade auch bei der jungen Wählerschaft. Andererseits glaube ich aber auch, dass viel vom Elternhaus mitgegeben wird. So, wenn meine Eltern so ticken, dann ticken die vielleicht genauso. Früher hat man sich eigentlich immer gegen die eigenen Eltern gestellt, in einer Art Rebellion, also so kenne ich es zumindest aus meiner Jugend. Aber ich glaube halt, dass es halt fast mittlerweile Mainstream ist, rechts zu sein.
Ja.
Das ist für mich eine große, große Gefahr. Und das fängt jetzt halt auf dem sächsischen Land an, geht aber halt gerade durch die ganze Republik. Und das macht mich sehr, sehr nachdenklich. Aber es gab ja auch, gerade wenn ich jetzt so an Anfang 2024 und 2025 zurückdenke, ja auch so Hoffnungsschimmer, als dann auf einmal Millionen von Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind, auch in Diepoldiswalde. Und das hat mir schon Hoffnung gegeben, aber das hat mich auch sehr enttäuscht. Wie hast du das wahrgenommen? Genau in dieser Zeit. Ich dachte, okay, jetzt geht ein Ruck durch die Gesellschaft. Und am Ende, was ist passiert? Gerade in der Poldiswalde.
Ja, das ging mir ähnlich. Ich war erst überrascht. Also es kam, als das so losging, das war, glaube ich, Hamburg oder wo das so anfing. Und dann ging das ja wirklich durch die ganze Republik und irgendwann kam jemand zu mir ins Geschäft und fragte mich, Indes, gibt es denn Indes eine Demo? Wir müssen ja auch was machen. Und dann war ich völlig überfordert damit und habe gesagt, ich bin ein Friseur hier. Also wie kommt ihr jetzt auf die Idee, zu mir zu kommen? Und dann habe ich gesagt, ich erkundige mich. Und es war dann wirklich so, dass bei uns die jungen Leute, die Linksjugend dann schon dabei war, was zu organisieren. Und es waren dann aber im Handumdrehen ganz viele Leute wirklich, die das eigentlich aufgefangen haben. Es war dann zwar der Anstoß von der Linksjugend da, aber es waren ganz viele verschiedene Leute. Von einigen war ich auch sehr überrascht, das habe ich gar nicht so gewusst, die dann gesagt haben, wir stellen jetzt hier was auf die Beine. Und wir haben auch wirklich versucht, alle demokratischen Parteien dort mit einzufangen und dort Redner zu finden, war bei manchen nicht ganz so einfach. Trotzdem, wir haben gesagt, sind wir jetzt zu 10 auf dem Markt? Und,
ja.
Oder was passiert jetzt überhaupt? Und dann kamen 800 Leute. Und das war für Dippoldiswalde irre. Und es war schlechtes Wetter, es hat geregnet. Also wir waren alle pitschnass. Und das war trotzdem, das war irre. Und das hat mich so zuversichtlich gestimmt. Also, dass so viele Menschen gekommen sind, wirklich auch aus Dippoldiswalde, aus den umliegenden Orten von Dippoldiswalde. Also die sind sicher, es waren auch ein paar Dresdner dabei, aber der Großteil war wirklich von uns Leute, wo ich sage, ja, hier sind Demokraten, hier sind Leute, die diesen Rechtsruck eben sich entgegenstellen wollen. Das war wirklich so eine Hoffnung, was sich dann aber wieder verflüchtigt hat.
Also dieses Phänomen trat ja auf einmal gefühlt in jeder großen Stadt oder kleineren Stadt auf. Und das war ein sehr, sehr tolles Gefühl, als aktiver Mensch zu sehen, okay, wow, in den ganzen Dörfern, in den kleinen Städten wehren sich endlich Menschen. So, und das fand ich auch so schön, das gerade auch in Dippoldiswalde zu sehen. Und das hat natürlich Mut gemacht, aber es gab halt keine Konsequenzen daraus. Ne? Das ist wie so verpufft, habe ich das Gefühl. Oder hast du auch das Gefühl, dass es so verpufft ist? Also klar, man hat alle gesehen, wo man jetzt weiß, okay, die ticken wahrscheinlich ähnlich wie ich. Aber es ist sehr frustrierend. Also was ich so frustrierend fand in dieser Zeit, dass halt politisch gar keine Konsequenzen draus erfolgt sind. Wenn die Bauern mit 200 Traktoren zur Demo marschieren, dann passiert ganz schnell was. Wenn aber Millionen von Menschen in ganz Deutschland gegen den Rechtsruck auf die Straßen gehen, passiert ja nicht mal was im neuen Koalitionsvertrag. Und das macht mich sehr ratlos. Wie ging es dir? War jetzt eigentlich auch 2025, gab es da auch Proteste, als Merz mit der AfD gestimmt hat? Gab es da auch Proteste in Dippoldiswalde oder war das nur 2024?
Nein, wir hatten auch einen Protest. Kurz bevor ich das letzte Mal in die Ukraine gefahren bin, hatten wir auch einen Protest. Es waren ungefähr noch 100 Leute da. Also zum einen denke ich auch, dass sich diese Menschen sehr unterscheiden. Also viele Menschen, die ich kenne, die haben einfach auch so viel zu tun und so viele andere Dinge im Kopf, die dann einfach sagen, ich habe nicht immer Zeit dafür, jetzt schon wieder auf der Straße zu gehen oder jetzt schon wieder irgendwas zu machen, die das zwar als wichtig empfinden und die mir das auch immer wieder sagen, dass das toll ist, was wir machen, aber selber eben nicht mehr diese Energie aufbringen. Also gerade eine Frau, die hat dann mit den Kindern zu tun und dies und jenes. Und dass dort einfach die Kraft nicht da ist. Zum anderen ist auch wirklich sehr viel Angst geschürt worden. Also mir wird immer wieder gesagt, Ines, ich würde schon gerne, aber meine Frau hat ein Geschäft, ich kann das nicht machen, da bleiben ja die Kunden weg. Dann sage ich, ich habe auch ein Geschäft. Ja, aber na, meine Frau will das nicht, aber toll, was ihr macht. Oder die Nachbarn am Gartenzaun, es ist schon gut, das ist, also ihr macht das schon richtig, aber wir sind zu alt. Oder jemand kommt und sagt, ja, aber meine Kinder und eigentlich will ich das ja auch, aber ja. Und wo ich sage, ja, aber wenn wir nicht alle mal den Mut aufbringen und alle nur hinter der Hand sprechen, dann wird nichts. Also ihr könnt doch nicht immer nur sagen, macht ihr mal, ich find's gut. Also wir müssen das schon alle machen und das auch dauerhaft machen. Und das fehlt mir. Ich denke aber, dass das einfach andere Leute sind. Zum anderen, was du gesagt hattest, ja, es ist aber, dass politisch nichts passiert und das ist einmal von der Bundespolitik, das setzt sich aber durch über die Landespolitik bis zur Kommunalpolitik. Also wenn bei uns zu Corona die Demonstranten auf der Straße standen, dann kam auch schon mal jemand aus dem Rathaus und hat sich mit denen unterhalten und ist sogar mit denen nach Dresden gefahren zur Gesundheitsministerin, um mit denen zu sprechen. Da wurden andere Menschen, die sich vielleicht an diese Regeln gehalten haben, aber trotzdem Fragen hatten, die wurden da auch gar nicht einbezogen. Also, und egal, ob da Grabkerzen standen und die ganze Stadt zu Grabe getragen wurde, das, ja, dann muss man die Nöte und Sorgen der Menschen ernst nehmen. Aber wenn 800 Demokraten vorm Rathaus stehen, dann kommt eben niemand aus dem Rathaus raus, um zu sagen, Leute, was habt ihr denn jetzt für ein Problem? Können wir jetzt hier mal drüber sprechen? Habt ihr vielleicht eine falsche Sichtweise? Kann ich euch das mal erklären? Und das hat mich auch sehr, sehr traurig gestimmt.
Wie ist denn die aktuelle politische Lage in Diepoldiswalde? Also hast du das Gefühl, dass es sehr stark nach rechts tendiert oder bekommt ihr in irgendeiner Form auch mal Unterstützung? Oder was hast du probiert und was hat nicht geklappt vielleicht in Diepoldiswalde?
Naja, es ist halt wieder ruhiger geworden, wie wir schon gerade gesprochen haben. Also ich finde, dass wir eine sehr starke AfD haben. Also es ist ja, wie gesagt, jetzt bei 48% gewesen. Auch der Landtagsabgeordnete ist von der AfD bei uns, Bundestagsabgeordnete von der AfD, also alles völlig lauterzogen, was ich nicht nachvollziehen kann, weil wir hatten jahrelang einen linken Bundestagsabgeordneten, der sehr viel für unseren Kreis gemacht hat, für unser Sächsisch-Schweiz-Erzgebirge. Und andere Abgeordnete von der AfD eigentlich gar nichts gemacht hat. Da ist kein Projekt entstanden oder gar nichts. Und trotzdem werden die wiedergewählt. Und das ist für mich völlig unverständlich, dass man jemanden, der keine Leistung bringt, dann trotzdem wieder seine Stimme gibt. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist aber so. Ja, was ansonsten ist alles durchzogen. Also egal, denke ich mal, wo man hinschaut. Also ich weiß, ich hatte mich dann auch noch als Schöffe beworben oder als ehrenamtliche Richterin.
Wo genau?
Als Schöffe beim Amtsgericht und als ehrenamtliche Richterin beim Sozialgericht, weil ich einfach gedacht habe, dass ich auch durch die vielen sozialen Projekte, die ich habe, da ziemlich geeignet bin dafür, weil ich mich für die Sichtweisen vieler Menschen nachvollziehen kann und mich mit sehr vielen Leuten unterhalten habe schon. Und ich weiß aber, dass ich im Stadtrat genauso wie im Kreistag da auch wirklich zerlegt wurde, dass ich dort dargestellt wurde, dass ich das doch politisch sehe, was ich eigentlich in dem Moment nicht, sondern eigentlich wirklich sozial gesehen habe.
Also haben sie dich sozusagen politisch verhindert, damit du am Gericht Schöffe werden kannst?
Ja.
Schöffin
werden. Ja, oder eben ehrenamtliche Richtung, ja.
Ja.
Aber gut, ich habe genug anderes zu tun.
Erstmal Respekt, dass du das machen wolltest, dass du diese Schöffin auch noch werden wolltest oder ehrenamtliche Richterin, weil das ist natürlich nochmal on top, an dein Engagement nochmal drauf. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden?
Nein, aber meine Tochter ist erwachsen, die geht ihren eigenen Weg und da hat man natürlich auch wieder viel mehr Freiraum, um Dinge zu tun. Und ich finde es einfach auch sehr, sehr wichtig, weil was nützt uns das, wenn wir hier andere Strukturen bekommen? Ich glaube, dass das sehr vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wenn jetzt wirklich eine rechte Partei an die Macht kommt, dann ist unsere Demokratie kaputt. Dort gibt es keine Toleranz mehr. Und dann wird die Demokratie zerschlagen. Ich glaube, dass wir uns jetzt wirklich so dran gewöhnt haben oder dass das so selbstverständlich ist, dass in Europa Frieden ist, dass wir uns dort weiterentwickelt haben und dass nie wieder Krieg geben wird. Das war auch für mich so selbstverständlich und der Ukraine-Krieg hat kurz aufgerüttelt und jetzt ist es wieder normal geworden und ich glaube, dass es nicht bewusst ist, dass das, was gerade in Amerika passiert, genauso bei uns passieren würde. Dass genauso diese rechten Parteien hier diese demokratischen Strukturen zerbrechen würden. Also dort ist auch meine Toleranz zu Ende. Also dort diesen Menschen bringe ich keine Toleranz mehr entgegen. Also wie hat jetzt jemand gesagt, jemanden einen guten Tag zu wünschen, ist für mich etwas anderes, als wenn mir jemand von der AfD einen guten Tag wünscht.
Ja, verstehe ich. Man kann doch nicht tolerant gegenüber Intoleranten sein.
Ja.
Das funktioniert nicht. Dann
wird
das ganze System irgendwann intolerant. Okay, jetzt habe ich hier eine kleine Wunschkiste für dich. mal ganz hypothetisch gefragt, wenn ich dir jetzt 1 Million Euro geben würde, die ich leider nicht habe, und die du in soziale Projekte stecken wollen müsstest, wie würdest du das Geld einsetzen und welche Projekte würdest du unterstützen oder selbst ins Leben rufen?
Also das ist ja schon sehr viel Geld.
Ja, deswegen.
1 Million Euro. Ich habe da manchmal drüber nachgedacht, wenn ich so bei Günther Jauch sitzen würde, was ich nie machen würde, weil...
Ich habe mich schon beworben, aber noch nicht angenommen.
aber wenn man das Geld hätte, ich glaube, ich würde eine Stiftung gründen. Mhm. Weil, also sicher will ich immer meine Autos voll bekommen, wenn ich in die Ukraine fahre. Und sicherlich will ich wieder in die Suppenküche fahren und denen eine schöne Weihnachtsfeier organisieren. Aber es gibt auch sehr viele Einzelschicksale, die einfach mal eine Unterstützung brauchen. Manchmal ganz einfache Dinge und die für diese Leute lebensnotwendig sind. Und wenn das ein Rollstuhl ist oder ein spezieller Rollstuhl ist oder ein Fahrstuhl ist oder irgendwas. Und ich glaube, dass man mit einer Stiftung und vielleicht jemanden kennt, der das Geld geschickt anlegen kann, dass man dort vielleicht das meiste bewirken kann und auch breit gefächert bewirken kann. Ich glaube, ich würde da eine Stiftung ins Leben rufen.
Das klingt nach einer sehr, sehr guten Idee. Du meintest ja gerade auch, dass sich Leute so wegducken. Und jetzt, ich finde das gut, was du machst, aber ich könnte das nicht oder ich traue mich nicht. Was würdest du aber Menschen raten, die sich ebenfalls engagieren möchten, aber vielleicht nicht wissen, wie sie anfangen sollen? Oder vielleicht sogar Angst vor negativen Reaktionen haben. Was würdest du denen sagen, mitgeben wollen, dass sie sich vielleicht doch trauen?
Mut. Hab Mut. Mhm. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen. Aber in dem Moment, wenn man den Mut hat und auch in die Öffentlichkeit geht, dann wird man auch von der Öffentlichkeit geschützt. Das habe ich selber erlebt. Und bei verschiedenen sozialen Projekten kann man das auch ein bisschen gestalten, indem man sagt, okay, ich unterstütze dich, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt auf dem Präsentierteller sein. Mhm. Das kann man auch wirklich gestalten. Wer da, egal ob man sich mit seiner Kraft einsetzen möchte oder ob man sich jemand finanziell unterstützen möchte und so weiter und so fort, da gibt es immer Möglichkeiten. Überlegt euch, für was ihr brennt. Es gibt auch für mich sehr viele andere Projekte, die ich toll finde, die ich auch ab und an unterstütze, aber ich kann leider nicht die ganze Welt retten. Und deshalb muss man sich irgendwo fokussieren und sagen, das mache ich jetzt. Und dann sprecht einfach die Leute an, geht hin und unterstützt halt. Ja.
Das war ja auch der Anfangsgedanke von Herzkampf damals, als ich das als Fotoprojekt gestartet habe, dass man halt sehen kann, okay, es gibt ganz viele Menschen, die unterschiedlich aktiv sind und immer irgendwie was bewirken können. Und ich glaube, das ist halt das Schwierigste überhaupt anzufangen. Aber wenn du einmal angefangen hast, dann ist es auch wie, man hat das Gefühl, okay, man macht auf einmal was, was Sinn macht und was weiterhelfen kann und was in eine spezielle Richtung geht. Das ist alles sehr anstrengend. Ich glaube, das kannst du auch sagen, dass das alles sehr anstrengend ist und auch sehr kräfteraubend ist. Aber man lädt auch durch die Unterstützung, die man an anderen Stellen erfährt, auch wieder die Akkus ein bisschen auf. So, man sieht, was andere machen und dass man auch immer was machen kann. Und was ich da immer auch sage, guck auf deine Power und merk auch, wann du nicht mehr kannst. Und dann nimm dich ein bisschen zurück, damit du die Flamme nicht ganz erlischt, dass du einfach wirklich schaust, okay, jetzt erlebe ich wieder was mir vielleicht Kraft gibt. Und dann mach ein bisschen Pause und dann setz dich wieder voll ein. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
Ja, das ist ein guter Weg. Und dann hat man ja, wenn man selber für was brennt, dann findet man auch Leute, die mit dafür brennen und dann kann man sich auch gegenseitig stützen. Also es gibt auch immer Leute, wo ich dann hingehe und mir Rat hole und mir sage, wie wollen wir das gestalten oder jenes oder wo ich da mal eine starke Schulter habe, an der ich auch sagen kann, oh, das ist jetzt überhaupt nicht gelaufen und so weiter. Und dann unterstützt man sich gegenseitig. Das ist auch ganz wichtig und ja, auch mal die Ruhepausen zu finden. Was ich schön fände, wäre natürlich, wenn die Herzkämpfer sich untereinander noch mehr vernetzen würden. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht ganz so funktioniert. Hatte übrigens eine ganz tolle Begegnung mit dem Bodo Ramelow. Also da denke ich sehr, sehr gerne zurück dran. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass sich dort die Leute mehr kontaktieren. Das fände ich schön, wenn man da einen Raum schaffen würde.
Das ist dann wahrscheinlich mehr meine Aufgabe.
Ja.
Dass die sich mehr untereinander noch alle vernetzen. Hast du jetzt in der nächsten Zeit ein neues Projekt oder planst du was so in den nächsten Monaten, was du machen möchtest?
Ja, wir sind jetzt dabei, die 10. Tour langsam vorzubereiten. Wie gesagt, das ist auch immer sehr viel Vorbereitung und Nachbereitung von der Tour. Also es müssen dann Spendenquittungen ausgefüllt werden und so weiter. Und jetzt gerade alles erledigt und jetzt fangen wir an, wieder neu zu starten. Und die ersten Kisten sind gefüllt. Gestern standen wieder einfach Tüten bei mir vor der Tür. Ich weiß, hat eine Nachbarin, die hat mir dann eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ich habe wieder von meinen Kollegen was bekommen, ich stelle es dir gleich vor der Tür. Und da standen eben Babynahrung und Windeln und so weiter, was nur sehr, sehr gebraucht wird. Wir haben mittlerweile auch einen Krankenhausverband, der uns unterstützt, wo wir jetzt Monitoring-Systeme und so weiter in die nach Odessa gebracht haben. Dort wollen wir auch nochmal nachfragen, ob dort vielleicht bei einem anderen Krankenhaus noch Sachen sind, die wir mit runterbringen können. Also das, was wir so langsam vorbereiten. Und wenn wir dann genügend haben, dass die Autos voll sind, dass wir dann wieder einen Zeitpunkt finden, runterzufahren. Und dann ist mir natürlich auch meine Suppenküche in Dresden ans Herz gewachsen. Und dort möchte ich natürlich auch wieder einen Herde starten und Hygieneartikel hinbringen und die Leute da auffangen.
Was ist ein Herde in der Suppenküche?
Ich habe noch ein paar andere Friseure, befreundete Friseure, und wir schließen uns dann mal zusammen und fahren in die Suppenküche und schneiden den Obdachlosen und den Bedürftigen, vor allen Dingen in Dresden, die sich eigentlich keinen Friseurbesuch leisten können, den schneiden wir dann einfach die Haare, und das wird dann immer ein wunderschöner Tag. Rufe ich dann auf für einen Kuchenbacken, und dann habe ich meistens 11 Kuchen, die ich mit nach Dresden nehme, und dann haben wir ein paar Hygieneartikel, die wir verteilen, die immer gebraucht werden, oder auch mal Kleidung oder Bettwäsche oder Geschirr und also Bücher. Alles, was wir so bekommen können. Und dann machen wir da einen wunderschönen Tag im Hinterhof von der Suppenküche. Und ja, das ist eigentlich.
Ich finde damit sozusagen den Leuten ja auch ein Stückchen Würde, indem du in die Haare schneidest. Willst du das auch so sehen?
Ja. Ja. Also, es ist auch ganz spannend, die Geschichten zu hören, wie die Leute auf die Straße gekommen sind. Es kann uns jedem passieren. Also ganz, ganz schnell. Ob Krankheit oder der Klassiker ist eine Trennung. Ja. Also es ist das, was ich am meisten gehört habe. Ja, ein Stück Würde und wieder ins Spiegel zu schauen und sich toll zu finden, das bringt schon sehr viel. Ja. Und die Suppenküche ist so, ja, dann haben wir Weihnachtsgeschenke gepackt und das ist so ein bisschen, damit haben wir gestartet und das ist so ein bisschen unser Baby.
Schön, schön. Wenn du was, komm langsam zum Ende, was ich sehr schade finde, aber ein, zwei Fragen habe ich noch, und zwar, wenn du dir etwas für deine Region, für Sachsen oder für Deutschland bald wünschen könntest, was wäre das? Wie sieht deine Vision für die Podeswalde 2050 aus?
Also ich würde mir mehr Weltoffenheit wünschen, ich würde mir mehr Toleranz wünschen und mehr Mut, neue Dinge anzugehen. Also wir haben gerade die Geschichten mit erneuerbaren Energien. Wir können eine sehr große Photovoltaikanlage bekommen von einer Firma und Windräder. Und da stellen sich wieder so viele Menschen dagegen, wo ich sagen muss, ich bin froh, dass Edison die Glühlampe erfunden hat, die Glühbirne erfunden hat und nicht gesagt hat, wir verbessern mal die Kerze. Also das, ja, also einfach auch neue Wege zu gehen, und das muss jeder Unternehmer machen. Jeder Unternehmer muss irgendwo einen neuen Weg beschreiten und kann nicht stehen bleiben. Und genauso ist das in unserer Gesellschaft. Also sonst würden wir immer noch in Höhlen wohnen und uns Feuer tanzen. Und da wünsche ich mir eigentlich ein bisschen mehr Mut. Und da habe ich das Gefühl, dass sehr viele diesen Mut nicht haben und einfach jetzt das, was ist, festhalten oder eher zurückgehen wollen, um dieses Sicherheitsgefühl zu haben, was aber eigentlich auch nicht da ist. Also
mehr nach vorne und ja, stark zurückblicken.
Genau. Vor allen Dingen für junge Leute würde ich mir das wünschen.
Ja. Und dazu gehört Mut.
Ja.
Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen von diesem neuen Podcast noch gerne mit auf den Weg geben?
Ja, auch Mut. Das ist das, was ich denen wünschen würde. Mut. Und den Mut, sich zu vernetzen. Also sich auch dass die Demokraten sich noch mehr vernetzen und aufeinander zugehen, auch wenn man manchmal nicht ganz die gleiche Meinung hat. Aber dieser demokratische Gedanke, das war damals auch so schön, als diese Demos Anfang 24 waren, dass eben diese ganzen demokratischen Parteien sich zusammengefunden haben. Wir hatten auch in Depoldeswalde wirklich, der Martin Dudisch war damals in Depoldeswalde, unser damaliger Wirtschaftsminister, und der Albrecht Pallas war da, und wir hatten von den Grünen und von den Linken. Und also es war querbeet von jedem jemand da. Und es sind die politischen Ansichten, sind doch immer ein kleines bisschen unterschiedlich. Aber dieser Kerngedanke, das ist der gleiche. Und das finde ich wichtig, dass man sich dort noch mehr vernetzt, dort noch mehr zusammenhält. Und ich glaube, dass dort auch eine unheimliche Kraft entstehen kann.
Danke, also hätte ich es nicht sagen können. Danke, Ines, für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, gerne.
Das war jetzt die erste offizielle Folge des Herzkampf-Podcasts mit der wunderbaren Ines Eckstein. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus diesem Gespräch über Mut, Menschlichkeit und gelebte Solidarität. Wenn ihr Ines und ihre wichtige Arbeit unterstützen möchtet, findet ihr alle Infos und Links dazu in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn mit FreundInnen und lasst gerne eine Bewertung da. Herzkampf ist ein reines Herzensprojekt. Ohne Redaktion, ohne Team, ohne Förderung. Nur ich, meine Mikrofon und ganz viel Überzeugung. Wenn du mich unterstützen möchtest, damit Herzkampf weitergehen kann, findest du alle Infos auf herzkampf.de oder über den Link in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Immer Mittwoch, alle zwei Wochen. Ciao, ciao.